HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Gleich sein erster Roman war ein Riesenerfolg. Maria, ihm schmeckt's nicht. Und aus dem Journalisten Jan Weiler wurde über Nacht ein Bestseller-Autor. Es folgten weitere sehr erfolgreiche Bücher wie Das Pubertier und eine Reihe um Kommissar Martin Kühn. Vor kurzem ist der dritte Band erschienen. Kühn hat Hunger. Ein Krimi und ein Gesellschaftsroman, in dem es um die Krise der Männlichkeiten in Zeiten von MeToo geht. Darin wird ein unfreiwillig enthaltsam lebender Mann, ein sogenannter Incel, zum Frauenhasser und Mörder. Was interessiert Jan Weiler an diesem Incel-Phänomen? Was sagt er über den Typus des überforderten Mannes? Und warum bezeichnet ihn seine Tochter eigentlich als alten weißen Mann? Das möchte ich wissen von Bestseller-Autor Jan Weiler. Er ist zu Gast in HR Info, das Interview. Ich möchte zum Warmwerden einsteigen mit einer Schnellfragenrunde. Da ist so die Ansage, nicht lange nachdenken, schnell antworten.
Mach ich nie, ja? Keine Sorge.
Okay. Wer macht bei Ihnen zu Hause die Wäsche?
Ich.
Wer kauft ein und kocht?
Ich.
Und was ist mit dem Müll? Wer bringt den runter?
Ich.
Sie machen einen Joke, oder?
Nee, aber meine Frau und ich wohnen nicht mehr zusammen. Und deswegen bringt jeder seinen Müll selber runter, macht seine Wäsche selber und kocht selber und kauft selber ein.
Okay, das ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Bei wem heulen sich denn Ihre beiden Kinder aus, wenn sie was auf dem Herzen haben? Bei Ihnen oder bei Ihrer Frau?
Das kommt ein bisschen aufs Thema an. Und unsere Tochter ist ja schon 21, die heult sich bei ihrem Freund aus und kommt eigentlich meistens nur mit finanziellen Themen auf mich zu.
Welche Comicfigur wären Sie gern?
Tim, von Tim und Struppi.
Und warum?
Weil ich das als Kind immer gelesen habe und der war so für mich wie so ein Bruder. Dem fühlte ich mich immer so verbunden.
So eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist ja auch schon vorhanden. Wer ist Ihr persönliches Role Model, so als Mann?
Habe ich nicht. Kann ich nicht mit denen.
Keine
Vorbilder? Habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich habe auch keine Idole oder sowas.
Mhm. Aber Ihr Romanheld Martin Kühn, der könnte so ein Role Model gebrauchen. Das ist ja sein Thema, dass er eigentlich nicht weiß, wo er mit seiner Männlichkeit hin soll, beziehungsweise dass er so ein bisschen unsicher ist.
Ja, ja, er ist verunsichert. Er gehört halt einer Generation an, die auf eine bestimmte Weise erzogen und geprägt worden ist und dann im Laufe des Lebens merkt, dass diese ganzen Rollenbilder nicht mehr richtig funktionieren und es wirft ihn so ein bisschen aus der Bahn.
Kühn ist Mitte 40, verheiratet, zwei Kinder, Reihenhaus, also der totale Durchschnittstyp.
Ja, so einen wollte ich in den Mittelpunkt stellen, weil der halt einer ist, wie man so schön sagt, mitten aus der Mitte der Gesellschaft. Und es macht mir wahnsinnig Spaß, mich damit zu beschäftigen, mit diesem Mittelbau der Gesellschaft.
Er fühlt sich ja auch als Mann irgendwie überfordert. Also seine Frau findet ihn nicht mehr sexuell attraktiv. Er versucht abzunehmen. Was genau überfordert ihn als Mann?
Na, ihn überfordert, dass er sich in seinem Alter und immer in Funktionen erlebt. Als Vater, als Kollege, als Nachbar, als Polizist, als Vorgesetzter, als Untergebener, als Freund, als Ehemann. Und das sind alles Rollen, die der ausfüllen muss. Müssen wir alle ja. Ne? Und es kommt halt der Moment im Leben, wo das vielleicht manchmal ein bisschen viel wird oder wo man sich denkt, wenn ich jetzt da die Kontrolle verliere oder da nicht mehr richtig funktioniere, dann funktioniere ich anderswo vielleicht auch nicht mehr richtig und dann kippt das ganze Leben um. Und es haben ganz viele Menschen in der Mitte des Lebens, dass eine dieser Funktionen nicht mehr richtig funktioniert und alle anderen hinterherkippen. Das ist eine große Angst und das ist das große Potenzial an Identifikation, das er den Leserinnen und Lesern halt bietet.
Bei mir war es so, ich habe dann angefangen zu lesen, dachte erstmal, will ich das wirklich lesen? Dann habe ich aber angefangen zu lesen und es hat mich reingezogen, weil sie es schaffen, einerseits die komische Seite dieses Themas aufzuzeigen, aber andererseits auch die tragische und ernste. Kommen wir jetzt erstmal zur komischen Seite. Ich habe Tränen gelacht. Martin Kühn macht eine Trenddiät. Er hat sich einen Macho-Diät-Ratgeber besorgt mit dem schönen Titel:
Weck die Bestie, du Sau.
Ja, wunderbar. Und geschrieben hat diesen Macho-Diät-Ratgeber ein Belgier namens Ferdi Kaparak. Und in Ihrem Buch finden sich immer so Passagen aus diesem Ratgeber. Würden Sie mal eine Stelle vorlesen, dass man mal einen kleinen Eindruck bekommt, was das für ein Typ ist, dieser Ferdi Kapparak?
Also Ferdi Kapparak ist schon ein ganz schlimmer Macho, ist natürlich eine völlig überzogene Figur, hat diesen Diätratgeber für Männer geschrieben und schreibt dann im Vorwort: Ladies aller Länder, seid froh, jubiliert und preiset meine Bemühungen. Ich gebe euch eure Männer zurück. Ich weiß, was ihr wirklich wollt, und das solltet ihr euch auch mal fragen. Wollt ihr einen langweiligen Vogel im Norwegerpulli, der auch Sojasprösslinge dünstet und sich die Klagen über eure Menstruationsschmerzen anhört? Oder wollt ihr einen Kerl, der euch zur Begrüßung an den Arsch fasst und euch an die Schlafzimmerwand nagelt, dass euch Hören und Sehen vergeht? Ich glaube keiner Frau, die sich für den Sojavogel entscheidet.
Jan Weiler in hr-info, das Interview aus dem Macho-Diät-Ratgeber, der Kommissar Kühn dabei helfen soll, endlich wieder ein echter Kerl zu werden. Das hat bestimmt Spaß gemacht, das zu schreiben, so richtig die Sau rauszulassen
das
dabei.
Das macht wahnsinnigen Spaß, denn es ist natürlich alles Schwachsinn. Und ja. Es ist natürlich lustig, diesen ganzen Kram so einer literarischen Figur zuzuschieben. Mein Lieblingssatz von Kapparak ist ja: Erfolg ist männlich, sonst würde es Sievolk heißen. Und es macht wirklich Spaß, sich das auszudenken, weil man dann hinterher, wenn einem dann so ein Kapitel gelungen ist und man sich denkt, jetzt schäumen die Leserinnen, dann freut man sich nicht, weil die Leserinnen schäumen, sondern weil das Spaß macht, so einen Unsinn zu schreiben. Meine 21-jährige Tochter, die hat mir immer so WhatsApp-Nachrichten geschickt während der Lektüre und hat dann geschrieben: Irgendwann, wenn dieser Arsch noch ein einziges Mal in dem Buch vorkommt, schmeiß ich's aus dem Fenster. Ich habe ihr dann zurückgeschrieben, sie soll bis zum Ende durchhalten, denn sie wird am Ende sehr dafür entschädigt. Wir verraten es nicht, hoffe ich.
Nein.
Aber am Ende wird sie dafür sehr entschädigt und sie war dann auch wirklich ganz einverstanden.
Es gibt in Ihrem Buch natürlich auch die ernste Seite, das ernste Thema. Kommissar Kühn muss einen Mord aufklären an einer jungen Tänzerin aus dem Münchner Rotlichtviertel. Und ihr Mörder entpuppt sich als ein sogenannter Incel. Ich hatte diesen Begriff vorher noch nie gehört. Was genau ist ein Incel?
Ein Incel ist ein, wie die deutsche Übersetzung dieses Kürzels lauten würde, ein unfreiwillig zölibatär lebender Mann. Das sind Leute, die keine Frau finden, die sich abgelehnt fühlen, die sich ausgeschlossen fühlen aus diesem ganzen Geschäft zwischen Männern und Frauen, die sich für unattraktiv halten, die nicht gesehen werden, die nicht gewertschätzt werden von den Frauen, deren Bemühungen vielleicht irgendwann mal gescheitert sind und die daraus einen tatsächlich sehr gefährlichen und schockierenden Hass auf Frauen ableiten, den sie, wenn man Glück hat, nur im Internet austoben, in irgendwelchen Foren. Da habe ich mich übrigens angemeldet, in so einem Incel-Forum, um zu lesen, was die da so schreiben. Und das Interessante ist, meine Tochter hat auch versucht, sich da anzumelden. Die haben die aber nicht reingelassen.
Weil sie eine Frau ist?
Ja, nee, die hat sich als Mann ausgegeben. Und dann muss man so Kontrollfragen beantworten. Und dann entscheiden die, ob man in dieses Forum reinkommt. Und da ist sie gescheitert. Die haben ihr nicht geglaubt, dass sie ein Mann ist. Ganz erstaunlich. Mir schon. Und diese Bewegung ist zum einen ausgesprochen gruselig und schockierend, aber auch unfassbar mitleiderregend. Also das sind einfach Leute, die gesellschaftlich keinen Fuß auf den Boden kriegen und die übrigens nicht nur Frauen hassen, sondern auch alle Männer, die bei Frauen landen können. Diese Männer nennen die Ken, wie bei Ken und Barbie.
Von Barbie, der Ken.
Ja. Das ist wirklich in den westlichen Industrieländern ein ziemlich furchtbarer Trend. Es hat vor ein paar Jahren in Kanada einen Fall gegeben, da ist jemand mit dem Auto in so eine Gruppe von 25 Frauen reingedonnert, um so viele wie möglich umzubringen. Und auch dieser junge Mann, der da in Halle an der Synagoge geschossen hat, auch von dem hat man dann hinterher gesagt, man hat nach Auswertung seines Rechners festgestellt, er war auch in solchen Foren unterwegs. Und das ist dann in dem Buch die sehr, sehr ernsthafte Beschäftigung mit diesen Konflikten zwischen Männern und Frauen. Ich will das immer abwechseln. So ein Buch muss bei mir immer lustig sein und heiter und humoristisch und leicht. Und es muss dann aber auch schwer werden und hart und traurig und tragisch. Und zwar, weil das Leben nun mal so ist. Mhm. Unser aller Leben ist genau so, den ganzen Tag. Es geht immer auf und ab.
Sie haben gerade gesagt, dass diese Incels ein Trend sind. Ist das wirklich so ein gesellschaftliches neues Phänomen oder sind das irgendwie so Einzeltäter, so einzelne Psychopathen, die durch die Gegend laufen?
Naja, klar, es sind immer Einzeltäter, aber es ist insofern ein Trend, als natürlich durch die Digitalisierung diese Leute mehr Gleichgesinnte finden als früher. Also es hat natürlich immer misogyne Typen gegeben und Leute, die nicht damit klargekommen sind, dass sie keine Frau finden. Das hat es natürlich immer gegeben. Aber durch die Möglichkeit, sich miteinander zu verbinden, sich auszutauschen, in der positiven Form in einer Selbsthilfegruppe und in der negativen Form in so einem Forum, gibt es natürlich durch den Austausch auch die Gefahr, dass sich das verschlimmert, ne? Dass die sich gegenseitig hochschaukeln in irgendwelche Gewaltfantasien.
Haben Sie zufällig den Film Joker gesehen,
ja,
der gerade im Kino läuft,
ja.
Gespielt, ganz fantastisch von Joaquin Phoenix? Das ist auch eine Incel-Figur. Also der böse Clown, der Erzfeind von Batman ist, im Film wird die Geschichte erzählt, wie er dazu wurde eigentlich.
Vorgeschichte, ja.
Das ist auch so einer, der wird von der Gesellschaft Tag ein, Tag aus gedemütigt und fängt dann an zurückzuschlagen und zu morden.
Diesen Topos gibt's ja häufiger. Taxi Driver ist auch so eine Geschichte, ne? Von dem ausgestoßenen Vietnam-Veteran, der da einsam durch New York fährt und dann am Ende dieses Mädchen retten will und ein Blutbad anstellt und sich eben auch ausgeschlossen fühlt, abgehängt fühlt. Mhm. Dieses Ausgeschlossen und abgehängt fühlen ist ja auch, begegnet uns ja auch bei Pegida und begegnet uns ja auch in den Wahlkampfstrategien der AfD. Es gibt einfach eine größer werdende Zahl von Menschen, die auf die eine oder andere Weise oder auf alle Weisen, das kann ja auch sein, sich abgehängt und ausgeschlossen fühlen und das irgendwann ummünzen in Äußerungen oder Taten, die, um es mal milde auszudrücken, gesellschaftlich nicht konform sind.
Sie haben aber offensichtlich mit diesem Incel-Thema so ein ganz feines Gespür für ein aktuell brisantes Thema gehabt, als Sie das Buch geschrieben haben. Wie kamen Sie da drauf überhaupt?
Ach, das ist für diese Reihe, für diese Kühn-Reihe immer so, dass ich mir so ein Metathema ausdenke. Und im dritten Buch ist es halt dieses Verhältnis von Männern und Frauen. Und das hat viel damit zu tun, dass zum Beispiel meine Tochter älter wird, einen sehr starken feministischen Zug hat, was ich sehr interessant finde. Und man natürlich in so einer Stadt wie München dieser Thematik, diese Gender-Thematiken, Gender Pay Gap, ne? Gleichberechtigung, sich nicht mehr alles gefallen lassen, MeToo-Bewegung, das kriegt man ja in der Stadt sehr stark mit. Das bestimmt ja wahnsinnig viele Diskussionen. Und ich fand dann, dass es ein super Thema ist, zumal ich auf den vielen Lesereisen, so in allen Bahnhöfen Deutschlands und in den Innenstädten, unheimlich oft solche Männer sehe, die da so vor sich hinschluffen. Wo man sich immer denkt, wo gehören die eigentlich hin? Ne? Was sind das für Gestalten? Was haben die für ein Zuhause? Und ich denke dann häufig, Himmels Willen, das ist ein ganz einsamer Mann, der da sitzt. Und das sind häufig ja nicht unbedingt alte Menschen oder Obdachlose, sondern so ganz normale Typen, die dann so mit so einer Plastiktüte irgendwo stundenlang rumsitzen und nichts mit sich anzufangen wissen.
Hi-Info, das Interview mit dem Autor, mit dem Bestsellerautor Jan Weiler. Ihr Held Martin Kühn findet sich als Mann nicht mehr attraktiv genug für seine Frau, ist verunsichert. Der Incel Sebastian fühlt sich abgehängt von den Frauen und von der Gesellschaft. Und dann haben wir noch diesen Belgier Ferdi Kaparak mit seiner verrückten Macho-Diät. Das sind ja alles verschiedene Aspekte dieser Krise des Mannes in Zeiten von MeToo. Wie würden Sie denn diese Krise beschreiben? Also was ist los mit den Männern?
Mit den Männern ist gar nichts los. Und eigentlich ist mit den Frauen auch gar nichts los. Was sich da abspielt, ist nämlich, das ist meine persönliche Meinung, ist nicht soziologisch mit irgendwas hinterlegt. Ne? Kann man mich nicht drauf festlegen. Nageln ist nur meine persönliche Beobachtung. Mhm. Ich glaube, dass es sich überhaupt nicht um einen Geschlechterkampf handelt, sondern um einen Generationenkonflikt.
Also die Älteren und die Jüngeren passen nicht mehr zusammen.
So ist es. Und es ist übrigens, finde ich, derselbe Generationenkonflikt, der sich abspielt zwischen dem 45 Jahre alten SUV-Fahrer und dem klimastreikenden Schüler. Es ist genau derselbe Konflikt. Und der Konflikt glaube ich, entzündet sich daran, dass unsere Generation, der, sagen wir mal, zwischen Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre Geborenen, im Grunde, die heute also am Drücker sind, bestimmte Konflikte, Probleme und Themen nicht gelöst hat, obwohl sie es hätte tun können, diese Generation. Also ich bin jetzt 52, Emanzipationsbewegung gibt es schon seit knapp 50 Jahren. Sie ist aber trotzdem eigentlich in der Zeit, wo ich groß geworden bin, nicht zu den Erfolgen gekommen, die sie hätte haben müssen.
Was haben Ihnen Ihre Eltern vorgelebt?
Naja, meine Eltern die waren sehr liberal, aber die haben natürlich in einem völlig traditionellen Rollenmuster gelebt. Mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter war Hausfrau, die war eigentlich Industriekauffrau, aber die war dann Hausfrau. Ne? Seit über 50 Jahren ist die Hausfrau. Und natürlich bin ich und ist auch Martin Kühn und sind viele in unserer Generation damit aufgewachsen, dass Jungs nicht weinen und mit so Plastikwaffen spielen und die Mädchen mit den Puppen und dieser ganze Quatsch. Ne? James Bond hat in den früheren Filmen Frauen noch geschlagen. Ne? Muss man. Ehrlich? Aber klar, ja, aber logisch. Da hat so ein Bond-Girl auch mal eine gefeuert gekriegt, ja klar.
Okay.
Und die richtig tollen Männer waren solche Figuren wie Kurt Jürgens, ne? Den gab es ja noch in meiner Kindheit, ne? Diese gestärkte Hemdbrust und aufrecht und dieser Blick und so. Das ist alles Männlichkeit, so wie wir das, die wir in den 60er Jahren noch geboren sind, gelernt haben. Jetzt werden wir älter und kommen in so ein Alter, wo aber auch Frauen sagen, also es ist überhaupt nicht einzusehen, warum eine Frau weniger verdient als ein Mann.
Natürlich.
Und die das auch nicht mehr hinnehmen. Und das sind aber alles Probleme, die wir hätten in unserer Generation lösen können. Und dass wir es nicht getan haben, fällt uns jetzt auf die Füße. Und das verunsichert viele Männer. Es gibt ja diesen Schwachsinnssatz im Rahmen der MeToo-Bewegung, dass Männer sagen, ich weiß, jetzt darf man überhaupt nichts mehr. Ne? Das ist ja totaler Blödsinn. Das ist einfach nur eine Form des beleidigt sich Abwendens von einer neuen Zeit, von einem neuen Umgang miteinander. Ne? Damit kommen die halt nicht klar.
Jetzt haben Sie immer die ganze Zeit von wir gesprochen. Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Also wie spüren Sie diese Krise im Alltag?
Also ich spüre das in so kleinen Momenten, wo es mir selber auffällt.
Zum Beispiel?
Ich war da früher nicht so sensibilisiert, aber ich gehe im Oktober mit meiner reizenden Pressebetreuerin über die Frankfurter Buchmesse. Wir kommen zu einem Radiosender, wo ich ein Live-Interview geben soll auf so einer Bühne. Und da gibt es immer diese so Backstage-Bereiche hinter diesen Ständen ne, auf der Buchmesse. Und wir gehen da rein und dann kommt einer, der Moderator von der Sendung. Und wir kommen da zu zweit rein und der bietet mir einen Kaffee an und der Pressebetreuerin nicht. Der geht auf uns beide zu und sagt, möchten Sie einen Kaffee? Und guckt mich so an. Und ich finde das unmöglich.
Keine guten Manieren, würde ich mal sagen.
Keine guten Manieren. Die Frage ist, ob mir das vor 5 Jahren auch schon so aufgefallen wäre. Und jetzt fällt es mir stark auf. Also es gibt ganz viele Dinge, die sich jetzt verändern, die jetzt nicht mehr gehen. Sagt mir zum Beispiel neulich eine Journalistin, die mich interviewt hat, die hatte noch vor 5 oder 6 Jahren, hatte die in ihrer Zeitung einen Ressortleiter, der hatte auf dem Handy einen Klingelton, es war eine stöhnende Frau.
Oh.
Und das ist doch eigentlich
und das ist Schublade.
Unfassbar.
Ja.
Und dann hat die sich damals, also vor ein paar Jahren, ist die zum Chefredakteur gegangen und hat gesagt, ich finde das unmöglich. Ich finde, das kann überhaupt nicht sein. Und der Chefredakteur hat gesagt, wieso, ist doch lustig. Ne? Heute zum Glück undenkbar sowas.
Ich würde gern mal jetzt testen, wie Sie sich als Mann selbst einschätzen, wie fortschrittlich Sie sind. Dazu würde ich Ihnen gern mal ein paar Thesen geben.
Okay.
Und Sie sagen mir einfach, stimmt oder stimmt nicht.
Okay? Bin mal gespannt. Okay.
Ich habe kein Problem damit, wenn mein Chef eine Frau ist. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt.
Ich bin ein Feminist. Stimmt oder stimmt nicht?
Also sagt meine Tochter, stimmt nicht.
Und was sagen Sie?
Ich würde sagen, stimmt, doch.
Okay. Ich bin das beste Vorbild für meinen Sohn. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt nicht. Es gibt viele Dinge, da bin ich ihm überhaupt kein Vorbild.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel beim Thema Rauchen oder beim Thema Ordnung.
Okay. Ich bin dafür, dass Väter die volle Elternzeit nehmen, um sich die Erziehung der Kinder mit ihren Frauen gerecht aufzuteilen. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt. Halte ich nur für ausgesprochen schwierig in der Umsetzung.
Männer nehmen immer nur 2-3 Monate.
Ja, ja. Das hat eben stark damit zu tun, dass die meinen, und das ist ja nun häufig auch so, die erfolgreichere oder aussichtsreichere Karriere machen zu können. Und dass sie das manchmal nicht wollen, hängt eben auch einfach damit zusammen, dass sie sich für verantwortlich halten.
Meine letzte These. Ich würde für mehr Gleichberechtigung auf einen Teil meines Lohns verzichten. Stimmt oder stimmt nicht?
Das ist schwierig. Ich bin ja Freiberufler.
Nach. Ja, ja.
Ich muss mich jetzt reindenken in die Rolle eines doch würdig.
Ja. Wenn Sie noch Journalist wären
der
bei der Süddeutschen in der Redaktion,
ja,
würden Sie?
Doch, würde ich, glaube ich, machen, ja.
Das sagen alle immer so, aber tun sie es
ja,
dann wirklich?
Ja, das sagen die alle immer so. Ich weiß auch, was die immer sagen, wenn dann der Chef kommt und das vorschlägt. Ne? Mhm. Chef kommt rein und sagt, pass mal auf, Weiler, die Frau Baumann nebenan ist so lange da wie du. Ich finde, die sollte dasselbe kriegen wie du. Dann sage ich, ja, finde ich auch. Und dann sagt der Chef, und dafür müssten wir dein Gehalt um ein gewisses Quantum kürzen. Dann ist das Erste, was der Mann sagt aus seiner Perspektive, Moment, man kann ja jetzt nicht eine Ungerechtigkeit durch eine andere Ungerechtigkeit ausgleichen. Nehmt das Geld doch von woanders.
Aber Sie glauben ja auch, dass Ihre Generation so die letzte ist, wo es noch so ein bisschen hakt und quietscht, dass danach alles besser wird.
Glaube ich ja. Ja,
was macht Sie da so sicher?
Meine Kinder und deren Freunde und die Art und Weise, wie die mit dem Thema umgehen. Also gerade so diese jungen Frauen, die ich erlebe, so zwischen 18 und 30, die sind in dem Punkt enorm selbstbewusst. Ne? Ich unterrichte ja an der Deutschen Journalistenschule und
wo Sie selbst
dann,
viermal durchgefallen sind, um dann endlich angenommen zu werden.
Wo ich ewig gebraucht habe, dass ich angenommen werde und jetzt unterrichte ich aber da schon seit vielen Jahren. Und ich erlebe diese Klassen als enorm feministisch. Das ist zum Teil schon auch sehr anstrengend, dass man eigentlich fast jede Themenkonferenz führt im Hinblick auf Gender-Thematiken. Das ist anstrengend und ich glaube, das wird sich auch irgendwann wieder legen, wenn es zu einer gewissen Selbstverständlichkeit gekommen ist. Aber da müssen wir jetzt durch und ich finde das nicht so schlecht.
Bestsellerautor Jan Weiler in HR Info das Interview. Herr Weiler, zu dieser Sendung gehört immer auch diese Box hier. Das ist unsere Interviewbox, die reiche ich Ihnen mal rüber.
Da ist jetzt ein Käsebrot für mich drin.
Ich sag mal nichts. Sie dürfen einfach öffnen und schauen, was ich da für Sie reingetan habe.
Ja, eine weiße Box und damit niemand vergisst, was wovon steht, mehrfach HR-Info drauf. Und drin ist, sind so Schaschlikstäbchen mit Figuren.
Das sind Bastelstäbchen.
Bastelstäbchen. Mit Figuren, mit allen möglichen Figuren.
Ich habe Promi-Püppchen gebastelt. Das sind so kleine Stabfiguren mit Promi-Gesichtern drauf.
Das haben Sie selber gebastelt?
Ich habe das gestern Abend eigenhändig für Sie gebastelt. Vielleicht können Sie mal sagen, welche Promis finden Sie da?
Ich werde verrückt. Also, da ist erstmal Peter Altmaier.
Bundeswirtschaftsminister.
Vor dem habe ich Respekt. Ich bin überhaupt gar kein CDU-Wähler, aber ich halte den für sehr integer. Ich glaube, das ist ein sehr kultivierter, interessanter Mann.
Das Interessante ist, der bezeichnet sich immer wieder als Feminist.
Ja, also den Thomas Altmaier tun wir wieder zurück in die HR-Infobox. Jetzt kommt als nächstes Caroline Kebekus.
Comedian.
Und Feministin, ja, finde ich gut.
Gute Frau.
Respekt.
Ich sage Ihnen gleich, was ich vorhabe mit diesen Promis.
Ja.
Aber erstmal sollen Sie alle mal durchsichten.
Jetzt geht's weiter. Mario Barth.
Der Frauenversteher.
Das finde ich ist so die Todesschwadron dümmlichster Männlichkeit der Welt.
Okay, ein Satz reicht. Machen Sie den nächsten.
So, das ist, wer ist denn das?
Das ist Claudia Neumann.
Ach, das ist die Sportkommentatorin,
ne? Die ZDF-Kommentatorin, die wurde letztes Jahr bei der Fußball-WM nach ihren Einsätzen mit Hass und Häme überschüttet, weil es kann ja nicht sein, dass eine Frau ein Männerspiel kommentiert.
Wie doof kann man nur sein, wenn die nicht Fußball kommentieren darf, dann irgendwie machen wir einen großen Schritt zurück. Das ist Bushido, ne? Ja, kann ich nichts mit anfangen. Das ist mein Sohn hat den so eine Zeit lang gehört. Ich finde, wir sollten mehr richtig zuhören, was die Kinder sich da in die Gehirne pfeifen lassen von diesen Machos. Ich glaube, das ist zum Teil ganz schön übel.
Gerade er fällt ja immer wieder mit frauenfeindlichen Texten
auf. Ja, das ist halt Marketing. So, Helene Fischer.
Schlagersängerin und Sexsymbol.
Ja, das ist so ein, das ist dieser unfassbare Schlagerpanzer, ne? Ja, so, legen wir sie wieder weg. Das ist Elias Mbarek.
Ein Frauenschwarm.
Ein Frauenschwarm, ja. Gut aussehender
Mann.
Ne? Das ist Frau Giffey.
Die Bundesfamilienministerin,
ja.
SPD.
Ja, zu der habe ich keine Meinung. Ah, die hat jetzt doch nicht ihre Doktorarbeit gefälscht oder nicht schlimm genug. Ne? Darf ihren Doktortitel behalten, kann Bundeskanzlerin werden dann. Jerome Boateng, der Mann, von dem dieser Opa da mit der Jägerkrawatte gesagt hat, die Deutschen wollten ihn nicht als Nachbar haben. Schwachsinn. Ich hätte ihn gerne als Nachbar. Ich glaube, das ist ein ganz guter Typ.
Und er ist aus Ihrem Lieblingsfußballverein,
Bayern München. Er ist aus meinem Verein, Bayern München. Die Hälfte der Radiohörer schaltet jetzt ab.
Das glaube ich nicht.
Und dann kommt noch Iris Berben.
Die Grande Dame der deutschen Schauspielerin und auch eine sehr politische Frau.
Ja, und eine sehr angenehme Person. Ich bin mal mit der aufgetreten, vor vielen Jahren.
Hier schön.
In Frankfurt in der Alten Oper. Und wir haben aus Lieblingsbüchern vorgelesen. Und da habe ich die mal kennengelernt. Vor der habe ich großen Respekt. Das ist eine starke, tolle Frau.
Warum ich Ihnen diese 10 Wahns-Promis in die Kiste gelegt habe, stellen Sie sich vor, wir haben für Sie einen Tisch reserviert in einem netten Lokal. Da sind aber außer Ihnen nur noch 3 Plätze frei. Und Sie müssen sich 3 Promis aussuchen für den Abend. Und Sie dürfen dann den ganzen Abend mit denen zusammen sein denen über das Thema Feminismus sich unterhalten.
Ach du liebe Güte.
Wen würden Sie einladen?
Also, das ist ja, man soll ja nicht nur mit Leuten reden, die sowieso dieselbe Meinung haben, ne?
Ja.
Ich würde mal sagen, ich nehme mal Bushido.
Oh.
Dann nehme ich Iris Berben.
Aha.
Und dann nehme ich noch Peter Altmaier. Das ist doch eine gute Crew, ne?
Das ist eine gute Crew. Über welche Themen würden Sie dann mit denen diskutieren? Haben wir da auch schon was im Kopf?
Na, ich würde die zum Beispiel alle Reihe umfragen, was sie so für Erfahrungen machen in ihrer Lebenswelt. Ne? Also Iris Berben kann da wahnsinnig viel erzählen. Die war in den 70er Jahren schon unter diesen ganzen entsetzlichen Macho-Regisseuren unterwegs. Und Bushido, bei dem würde ich halt ganz gerne herausfinden wollen, ob der wirklich so ein Frauentrottel ist oder ob das eben tatsächlich nur Witz ist, Marketing. Und Peter Altmaier interessiert mich einfach so. Denn mit dem würde ich mich über alles unterhalten können.
Glauben Sie, dass die Politik auch jetzt in der Pflicht ist, irgendwie bessere Rahmenbedingungen sich auszudenken dafür, dass eben eine richtige Gleichberechtigung auch stattfinden kann von Frau und Mann? Oder ist das eine Aufgabe, die jeder Einzelne für sich in seinem Bereich
das
irgendwie...
Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja. Wir können das nicht alles immer nach oben zu den Politikern delegieren. Die Rahmenbedingungen gibt es ja außerdem. Also es gibt ja gesetzliche Vorgaben dafür, wie was besetzt werden muss oder gemacht werden muss. Und indem wir dann immer sagen, die Politik muss, schieben wir es ja aus der eigenen Verantwortung weg und sagen denen dann, die haben versagt. Nein, wir müssen anfangen, das in unserem Alltag, in unserem Leben einfach voll zu integrieren. Der arme Herr Altmaier mit überfordert.
Müsste nicht auch noch Ihre Tochter Platz nehmen an dem Tisch?
Das wäre, glaube ich, interessant.
Die knallharte junge Feministin, die arbeitet auch doch daran, dass aus Ihnen auch noch ein guter Feminist wird, oder?
Nee, die beschimpft mich immer nur. die kritisiert mich viel, wenn ich...
Sie wirft Ihnen vor, Sie sind ein weißer alter Mann.
Ja, die aber das ist auch ihr Job. Ich finde, das ist ja in jeder Generation, deswegen nochmal, es ist ein Generationsthema und kein Geschlechterthema. Natürlich muss die mich dafür kritisieren, dass ich in bestimmten Punkten nicht weit genug bin. Ne? Bei denen ist es manchmal so, dass sie sagen, Tür aufhalten und in Jacke helfen, ist eigentlich ja auch schon ein patriarchalischer Akt. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Also man wächst auf mit der Konvention, dass man Türen aufhält und den Mantel hilft. Und dann hält man sein ganzes Leben lang Türen auf und hilft den Mänteln. Und dann wird einem vorgehalten, dass das eigentlich in Wahrheit ein Akt der Unterdrückung sei. Mhm. Weil es nämlich die Selbstwirksamkeit weiblichen Handelns verhindert. Vielleicht will die Frau ja gar keine Jacke anziehen, oder sie will sie selber anziehen und selber durch die Tür gehen, wann sie will.
Punkt. Ihre Tochter wirft Ihnen ja auch vor, dass ihre Sprache nicht gendergerecht ist. Ne?
Ja, Da kommen wir allerdings nicht zusammen.
Da sind Sie nicht bereit, sich zu verändern.
Nee, da bin ich enorm bockbeinig bei dem Thema, weil das wird dann immer einem so eingeredet. Papa, glaubst du nicht, dass Sprache das Bewusstsein ändert? Dann sage ich, nein, Bewusstsein ändert die Sprache nicht. Du kannst das nicht aufoktroyieren, du kannst nicht einfach bestimmen, jetzt wird von allen so und so geredet. Das ist der falsche Weg. Es ist dann grammatikalisch ist es nicht gut, es sieht nicht gut aus, es ist fürchterlich, die Texte werden unlesbar. Und verdammt nochmal, wenn die Leute, Kolleginnen und Kollegen meinen, dann sollen sie sich halt die Mühe machen und es ausschreiben.
Das heißt, es gibt bei Ihrer Tochter keine Chance, sie kommen nicht weg vom Image des alten weißen Mannes.
Was das angeht, da ist zwischen uns, da ist nichts zu machen.
Sie haben sich ja jetzt intensiv mit diesem Thema beschäftigt, die Krise der Männlichkeit und Feminismus. Auch, dass Sie das Buch geschrieben haben, zeugt ja davon, dass das Thema Sie total beschäftigt hat. Sind Sie denn jetzt irgendwie weitergekommen für sich? Sind Sie irgendwie schlauer geworden?
Nee, ich bin nicht schlauer geworden. Ich habe nur versucht, meinen Beitrag zu dieser Debatte zu leisten. Und das Beste, was wir tun können, ist tolerant sein, uns zuhören, aufeinander eingehen und Rücksicht nehmen. Peng.
Schönes Schlusswort. Dankeschön, Jan Weiler.
Bitte sehr.
Sein Buch Kühn hat Hunger ist im Piper Verlag erschienen, den Podcast dieser Sendung. Und das Video dazu, wo Sie übrigens auch diese handgemachten Promi-Püppchen natürlich auch sehen können, das finden Sie bei uns im Netz auf hr-inforadio.de. Und jetzt haben wir ein bisschen Kasperletheater hier im Hintergrund. Jan Weiler bewegt gerade die Püppchen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Mariella Milkova.